Ja, ich möchte euch, Sie auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und da ich ja nicht so sehr oft predige, habe ich mir immer ein Thema rausgesucht, was mich gerade besonders beschäftigt. Und dieses Thema heißt Sucht der Stadt Bestes. Wo ist eigentlich das Problem? Sucht der Stadt Bestes. Wenn wir uns mal anschauen, diese Stelle in Jeremia, da heißt es, sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Die Stadt Bestes oder die Stadt, für die wir das Beste oder die damals das Beste suchen sollten, war Babylon, der Todfeind Israels. Sucht dieser Stadt Bestes. Ist das nicht merkwürdig? Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit unserer heutigen Situation, muss man sich nicht eigentlich zurückziehen von einem Staat, mit dem man sich nicht oder nicht mehr identifizieren kann? Ich war mal ein Patriot. Ich bin freiwillig zur Bundeswehr gegangen, damals als einer der ganz wenigen Abiturienten. Ich bin nach Berlin gegangen, um zu studieren und auch um ein Zeichen zu setzen. Nicht, weil die TU da besonders gut war, sondern weil ich einfach meinem Staat, meinem Land irgendwo dienen wollte. Und ich kam da genau in die 1968er Revolution, wie das heute heißt. Und seitdem hat sich dieses Land entwickelt in einer Weise, wo ich sagen muss, ich konnte mich mit diesem Land nicht mehr identifizieren. Es war nicht mehr mein Land. Und vor einem Jahr ist mir dann dieses Wort wieder groß geworden. Sucht der Stadt Bestes. Ich darf mich nicht von meinem Land distanzieren. Und ich darf mich auch nicht zurückziehen von einer Regierung, die vielleicht ganz andere Werte vertritt als ich. Und wenn wir wieder 2000 Jahre zurückgehen, hat Paulus gesagt, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Und die Obrigkeit von Paulus war der römische Kaiser, der ja nun alles andere als ein Christ war. Ich denke, dass Gott uns hier sagt, egal wer regiert, wir haben für diese Regierung einzutreten als Christen. Egal, ob uns das Regierungsprogramm passt oder ob uns das nicht passt. Und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen was gehört, ganz am Anfang. Was ist Gottes Motiv? Es ist ein sehr praktisches Motiv. Sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Gott hat gesagt, ihr Christen habt keinen Sonderstatus in dieser Welt, in dieser politischen Welt, in dieser wirtschaftlichen Welt. Wenn es eurem Land dreckig geht, dann wird es euch auch ein Stück dreckig gehen. Also betet für dieses Land, damit es euch auch wohl geht. Gott hat einen ganz praktischen oder einen ganz einleuchtenden Motiv dafür. Denn, und so sagt er weiter, ich weiß sehr wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Also mich hat das vor einem Jahr wieder ganz neu berührt, wo ich einfach gesagt habe, ich muss ein Stück Buße tun darüber, wie ich eigentlich mit von meinem Land gedacht habe und wie ich mich zurückgezogen habe, sozusagen aus dieser Verantwortung auch für das Land. Und wenn man sich anschaut, auch in diesem neuen Bund, im Neuen Testament hat sich daran nichts geändert. So ermahne ich euch nun, schreibt Paulus zu Timotheus, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Als Nehemia lebte, auch in der Verbannung, bekam er Nachrichten aus Jerusalem. Wie geht's denn dort? Und er hörte, die Mauern von Jerusalem liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das Erste, wenn man der Stadt Bestes sucht, ist eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir eigentlich? Und wenn wir mal uns anschauen, jetzt unser deutsches Land, unter vielen anderen Problemen, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte. Wir haben fast kein Wachstum mehr. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben hohe Schulden. und wir haben eine niedrige Geburtsrate. Das heißt, wenn es so weitergeht, hochgerechnet, dann werden wir als Deutsche irgendwann nicht mehr existieren. Und wenn man sich mal anschaut, wie das in den letzten Jahren so etwa seit 1970 gelaufen ist, kann man sagen, das Wirtschaftswachstum mit einer kleinen Unterbrechung bei der Wiedervereinigung ging konstant stetig bergab. Wir sind jetzt ziemlich bei Null angekommen. Gleichzeitig in derselben Zeit die Arbeitslosigkeit linear, fast linear mit Schwankungen aufwärts. Das sind alles Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt. Die Schulden gehen konstant hoch. Heute liegen wir bei einem Schuldenstand, der etwa dem anderthalbfachen eines des Jahres Einkommens des Staates entspricht. Also überlegen Sie sich, was Sie im Jahr verdienen, dann nochmal 50% dazu, das wären etwa die Schulden. Und kein Ende abzusehen, dieser Trend ist ungebrochen nach oben. Und dann unser demografisches Problem. Etwa 100.000 Geburten fehlen pro Jahr. Ganz grob gesagt. Diese Statistik unserer Demografie alleine sagt noch nicht alles aus. Wir haben ja Zuwanderung. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie das genau abläuft, dann müssen wir sehen, erstens, etwa 100.000 der Besten verlassen jedes Jahr unser Land und werden rein statistisch zahlenmäßig durch Asylanten ersetzt. Und 40% der Akademikerinnen haben keine Kinder. Das heißt, damit fehlen gerade die zukünftigen Leistungsträger. Und mit steigender Abgabenlast, die durch die Überalterung vorauszusehen ist, wird sich vermutlich dieser Trend noch verstärken. Das heißt, die guten Leute werden Deutschland immer mehr verlassen. Ja, was nun? Wie der Nehemia. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wie ist es bei uns? Betrifft uns das wirklich? Ist das unser Problem oder ist das ein Problem der Politiker ganz weit weg, irgendwo anders? Und was macht Nehemia? Er schaute ganz genau hin. Und ich forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Ich stieg bei Nacht ins Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern. Das heißt, das Erste, was wir tun müssen, ist mal eine genaue Analyse. Wo ist eigentlich unser Problem? Liegt das in unserem Steuersystem? Liegt das an irgendwelchen sozialen Gesetzen, die wir gemacht haben? Wo liegt eigentlich das Problem? Und wenn wir mal zurückverfolgen, wie sich unser Staat entwickelt hat, ich habe mal so ein paar Kennzahlen, die Arbeitslosenzahlen, das ist die blaue Kurve, dann die Schulden und dann die Geburtenrate, dann kann man sagen, es gibt drei Etappen. Die erste Etappe, das war die Zeit, die man das Wirtschaftswunder nennt. Die Arbeitslosigkeit ging fast auf Null runter. Die Geburtenrate stieg stetig an. Und Schulden hatten wir so gut wie keine. Und dann gab es eine Übergangszeit, etwa von 65 bis 75, wo sich diese Trends alle umgekehrt haben. Die Arbeitslosenzahl stieg, die Schulden stiegen, die Geburtenrate ging runter. Was ist da passiert? Und wir sehen, das ist völlig unabhängig davon, welche Regierung da dran war. Dieser Trend ist sozusagen fast regierungsunabhängig. Wenn man sich mal anschaut, was da passiert ist nach dem Krieg, waren fast alle, sagen wir mal, politisch bedeutenden Menschen und alle gesellschaftlichen Eliten christlich geprägt. Und dann kam das Wirtschaftswunder und fast schlagartig ging diese Orientierung verloren. Gott spielte plötzlich keine Rolle mehr in der Politik, spielte keine Rolle mehr in der Wirtschaft, in der Familie. Und in den Jahren 65 bis 75 gab es dann einen, man könnte sagen, Paradigmenwechsel. Das heißt, das, was vorher gegolten hatte, bürgerliche Werte wie Leistung, Disziplin, Fleiß, Moral, Gemeinwohl, das brauchte man alles nicht mehr. Und jetzt ging es darum, sich zu emanzipieren, sozusagen Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, das war jetzt das große Ziel. Und wenn man sich das mal anschaut, Matthias Hawkes, einer der Trendforscher, sagte, sein eigener Herr, seine eigene Frau sein, ist das nicht die Grundutopie des Menschen? Vielleicht leuchtet da so ein bisschen der Sündenfall auf. Was brauchen wir Gott noch? Wir nehmen das Leben in die Hand. Wir haben alles. Und die Generation, meine Generation, die ist im Wirtschaftswunder aufgewachsen. Da hat man gedacht, Wohlstand kommt vom Himmel. Nicht vom Himmel, der ist einfach da. Das ist ein Naturgesetz. Klar haben wir Wohlstand. Und um das jetzt durchzusetzen, um dieses neue Denken durchzusetzen, musste man das zentrale, das tragende Element dieser bürgerlichen Gesellschaft zerstören. Und der Hauptangriff dieser neuen Richtung galt dem Kern der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich der Familie. Der Familie aus Vater, Mutter und Kind. Und die wirksamste Waffe, um die Familie zu zerstören, erkannte man in der sogenannten sexuellen Revolution. Und einer der Vordenker dieser damaligen Zeit, Wilhelm Reich, er schrieb, je enthaltsamer vor der Ehe, desto treuer in der Ehe. Also muss man die Menschen dazu bringen, ihre Enthaltsamkeit aufzugeben, dann werden auch die Ehen nicht mehr halten. Und wenn wir uns anschauen, Eheschließung, die Zahl der Scheidungen pro Eheschließung, die blaue Kurve oben, kann man sehen, seit dieser Zeit, etwa Mitte der 60er Jahre, steigt die Zahl der Ehescheidungen kontinuierlich an. Gleichzeitig ein zweites Symptom für die Zerstörung der Familie, die unehelich geborenen Kinder, die zunächst mal in der ersten Zeit immer weiter nach unten ging. Sie steigt auch seit den 60er Jahren kontinuierlich an. Zum Teil mit einigen Ausreißer da lag, wurde etwa schon fast jedes zweite Kind unehelich geboren. Mittlerweile hat es sich wieder so um die 25% eingependelt mit steigender Tendenz. Das heißt, das, was man damals wollte, die Zerstörung der klassischen Familie, das ist weitgehend gelungen. Was man aber nicht bedacht hat, und das hat Professor Millendörfer vor schon mehr als 20 Jahren herausgefunden, der hat dieses Institut für strategische Studien, Studia, gegründet, dass die Familienqualität und das Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaftsleistungsfähigkeit direkt miteinander korreliert sind. Das heißt, je besser die Familienqualität, desto höher die Wirtschaftsleistung. Und wir sehen, wenn man das mal vergleicht, Familienqualität, also Zahl der Scheidungen, ich habe da einfach mal so einen Index da zusammengebaut, und Wirtschaftsschwäche, kann man genau sehen, das ist gegenläufig. Je weiter die Familienqualität runtergeht in den letzten Jahren, desto mehr steigt die Wirtschaftsschwäche, oder man kann sagen, desto weniger ist unsere Wirtschaftsleistungsfähigkeit. Das hat man sich damals nicht überlegt gehabt. Und was man natürlich wollte, die Familie war das soziale Netz bis dahin gewesen. Wenn man also die Familie nicht mehr wollte, musste man ein neues soziales Netz aufbauen. Und dieses neue soziale Netz waren die Sozialausgaben. Und hier ist mal aufgetragen in der blauen Kurve die Sozialausgaben pro Bürger in den letzten 20 Jahren. Wir sehen also, bis in die 70er Jahren war da fast nichts. Und dann steigen die also sehr dramatisch an. Mittlerweile erhält jeder Bundesbürger, ganz grob gesagt, etwa 7.000 Euro an irgendwelchen Sozialleistungen. Gleichzeitig kann man sehen auf der roten Kurve, dass zunächst die Wirtschaftskraft noch ein bisschen ausgereicht hat, um diese Sozialleistungen abzufangen. Aber dann steigen die Schulden überproportional. Und man kann sagen, in den letzten Jahren wird unsere Sozialleistung also fast nur noch über Schulden finanziert. Das heißt, wir können uns das nicht leisten, was wir ausgeben. Und ich komme später noch darauf zurück, das, was man eigentlich damit erreichen wollte, den glücklichen Menschen, den unabhängigen Menschen, den hat man nicht bekommen. Trotz aller Ausgaben, trotz dieses Milliardenprogramms, das wir jedes Jahr ausgeben, um eine menschliche, eine warmherzige Gesellschaft zu fördern. Und dann haben wir etwas getan, was eigentlich sehr schlimm ist. Und auch da gehe ich wieder auf Nehemia zurück. Ich betete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Das heißt, die Christen sind aufgefordert, stellvertretend für ihr Volk die Schuld zu bekennen, in den Riss zu treten. Und die größte Schuld, die wir auf uns geladen haben, gerade von einer Generation, die sich für hochmoralisch hält, bis heute, dass wir im Grunde Millionen von Kindern abgetrieben haben. Und das ging los, die Älteren werden sich noch erinnern, es gab eine große Aktion damals im Stern, ich habe abgetrieben, beziehungsweise wir haben abgetrieben. Prominente Frauen sozusagen bekannten, sich dazu abgetrieben zu haben. Und dadurch wurde in der Gesellschaft eine Stimmung erzeugt oder eine Trendwende erzeugt, sodass praktisch der Paragraph 218 nicht mehr zu halten war. Schon 5 Jahre später wurde der Paragraph 218 mehr oder weniger modifiziert, neu geregelt, mit einem sofortigen Anstieg der Abtreibungszahlen. Dann kam die Wiedervereinigung und wir übernahmen von der DDR quasi die Fristenlösung. Auch da wieder ein Anstieg der Abtreibungszahlen und dann am Ende der Schwangerschaftskonflikt, das Schwangerschaftskonfliktgesetz von 1995, nachdem praktisch überhaupt keine Indikation mehr für eine Abtreibung notwendig ist. Sodass es völlig, wenn man so will, in das Belieben der Frau gestellt ist, ob sie das Kind weiter austragen will oder nicht. Was hier passiert ist, ist, dass wir im Zuge dieser Emanzipation von christlichen Normen, und das Wort Emanzipation bedeutet im Ursprung eigentlich Freikauf von der Sklaverei. Wir haben uns also freigekauft von diesen einengenden Normen, die es bis dahin gab. Das heißt Emanzipation. Und in dieser Emanzipation wurde jetzt das Selbstbestimmungsrecht der Frau über das Lebensrecht des Kindes gestellt. Das ist eine in der gesamten europäischen Geschichte, auch der vorchristlichen europäischen Geschichte, einmalige Sache. Dass nämlich erstmalig in der Rechtsgeschichte eine Privatperson über Leben und Tod entscheiden darf. Dass der Staat sich im Grunde komplett aus dem Schutz des ungeborenen Lebens zurückgezogen hat. Und das verstößt ganz eindeutig gegen dieses Gebot, du sollst nicht töten. Das müsste man genau genommen übersetzen, du sollst nicht morden. Es ist dir nicht persönlich freigestellt, einen anderen Menschen zu töten. Und Gott schaut bei so etwas nicht auf Dauer zu. Das müssen wir einfach wissen. Und was daraus entstanden ist, ist unsere demografische Entwicklung. Wir sehen am Anfang noch die ansteigenden Geburtenzahlen. Dann gibt es einen rapiden Abfall auf etwa 100.000 minus pro Jahr. Wenn wir nur die offiziellen Abtreibungszahlen rausrechnen, dann würde sich die Bevölkerungszahl etwa stabil halten. Wir wissen aber, dass etwa die Dunkelziffer etwa 50% ist. Das heißt, es werden in Wirklichkeit doppelt so viel abgetrieben, als heute gemeldet werden. Das heißt, ohne Abtreibung hätten wir überhaupt kein demografisches Problem. Das heißt, Deutschland, könnte man sagen, treibt seine Zukunft ab. Und wenn man überlegt, vielleicht kennen Sie das, das war der sogenannte Pillenknick. Nur, wenn man anschaut, wo dieser Knick anfängt, das war 1965. Die Pille kam aber erst 1968. Das war kein Pillenknick, das war ein Knick in unserem Bewusstsein. Das heißt, die Abtreibungs- bzw. Geburtenrückgang war früher als die Freigabe, wesentlich 3 Jahre früher als die Freigabe der Antibabypille. Das heißt, was sich hier geändert hat, war nicht irgendeine pharmazeutische Geschichte, sondern hier hat sich ein Bewusstsein geändert. Das heißt, die Frauen wollten keine Kinder mehr. Das heißt, in dieser Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, ist das eigentlich passiert. Das ist ein geistiger Hintergrund, das ist kein pharmazeutischer Hintergrund. Und wenn man sich überlegt, was ist denn nun rausgekommen? Die Folge dieser Emanzipation war eben nicht die Freiheit, die man sich vorgestellt hat, sondern die Folge der Emanzipation ist die Angst. Die German Angst ist sozusagen heute international ein Begriff geworden. Und das ist überhaupt kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, was gegen Ängste eigentlich wirkt. Das Tiefste, was gegen Angst wirkt, ist der Glaube. Sorge dich nicht. Fürchte dich nicht. Für jeden Tag steht in der Bibel einmal, fürchte dich nicht. Das muss der Mensch jeden Tag neu besagt bekommen. Und zwar von jemandem, der auch die Macht hat, das zu tun. Und wenn das weg ist, dann bleibt vielleicht noch die Familie. Aber die Familie haben wir auch inzwischen erfolgreich zerstört. Und wenn das nicht reicht, dann ist es wenigstens ein soziales Umfeld, wo man sagt, da gibt es bestimmte Standards, auf die kann ich mich verlassen. Ich weiß, wie die Menschen reagieren werden. Aber die haben wir auch abgeschafft. Wir haben keine gemeinsamen Normen mehr, nach denen wir uns halten. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, als Schutz gegen die Angst, ist das Sozialsystem. Und das bricht jetzt auch ein. Und deswegen ist es einfach so, dass heute das, was vielleicht getan werden müsste, politisch nicht mehr durchsetzbar ist, weil die Leute Angst haben. Sie wollen keine Veränderung mehr. Sie wollen am liebsten alles so halten, wie es ist. Aber genau das wird nicht gehen. Und die andere Sache, Dieser sich selbst verwirklichende Mensch, der ja nun eigentlich der Mensch ist, der nun ganz frei ist und eine eigene Identität hat, der nur noch auf sich selbst bezogen ist, von dem sagt Erich Fromm schon um die 60er Jahre, keiner von ihnen hat ein Selbst, einen Kern, ein Identitätsleben. Der moderne Mensch ist ein selbstloses Werkzeug geworden, manipulierbar bis zum Gehtnichtmehr. Wenn wir überlegen, was vor 30 Jahren als richtig galt und was heute als richtig gilt, es ist unglaublich, wie die Menschen manipuliert werden können, weil sie eben keine Basis, keine Identität mehr haben. Und der Religionsphilosoph Martin Buber hat mal gesagt, das Ich bildet sich am Du und das Selbst bildet sich an Gott. Ohne Gott gibt es kein Selbst. Das heißt, ohne Gott kein Selbst, kein Sinn, keine Geborgenheit und letzten Endes keine Zukunft. Und unsere Geburtenentwicklung ist nichts weiter als ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Und wenn man sehen will, wo es Hoffnung gibt, dann muss man sich unsere Gemeinde anschauen. Da sieht die Geburtenrate etwas anders aus. Es ist keine Frage der Abtreibungspolitik. Und schon damals hat Jesaja gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ein Volk ohne Glauben wird untergehen. So ist das in der Geschichte immer gewesen. Und wir sind auf dem besten Weg, das auch zu tun. Ja. Meinhard Miegel, einer der Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, hat gesagt, als Fazit, die Deutschen sind im Begriff, sich biologisch und geistig abzuschaffen. Das ist der Stand, den wir heute haben. Und interessanterweise hört man das nicht von Theologen, das hört man auch nicht von Philosophen, von Gesellschaftswissenschaftlern, sondern witzigerweise von Wirtschaftsleuten. Stefan Baron, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, hat mal geschrieben, vor einigen Monaten, wir wissen nicht mehr, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind unfähig geworden, eine große Nation zu sein. Das heißt letzten Endes, der tiefste Grund unserer ganzen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist kein materieller, sondern ist ein geistiger. Unser Problem ist ein Problem hier im Kopf bzw. hier im Herzen. Was könnte man tun? Hans Millendörfer sagte schon vor 20 Jahren, Es muss ein Gleichgewicht geben zwischen materiellen, transzendentalen und sozialen Werten. Vor 200 Jahren hatten wir einen Engpass im materiellen Bereich. Und alles, was wir heute tun, was die meisten Politiker tun, ist materiell. Wir brauchen mehr Geld, mehr Sozialhilfe, mehr das, mehr dieses, mehr jenes. Das ist überhaupt nicht unser Problem. Für manche Menschen sicher. Aber das ist nicht unser Hauptproblem. Wir haben heute einen ganz anderen Engpass. Wir haben den Engpass in den Beziehungen zu den Menschen und in der Beziehung zu Sinn. Wenn man sich mal anschaut, was es an Beziehungsdramen heute gibt und ausgerechnet eines der Blätter, der kräftig mitgeholfen hat, damit wir das haben, was wir heute haben, er beklagt dann, dass das Zusammenleben fürchterlich schwierig geworden ist, weil es eben keine absoluten Regeln mehr gibt. Das heißt, man weiß nicht mehr, wie der andere reagieren wird. Man tut etwas nicht, diesen Begriff gibt es nicht mehr. Dass man zu etwas steht, ich habe mir es heute anders überlegt, ich lege mich nicht fest. Wenn ich morgen eine andere Idee habe, dann mache ich es morgen anders. Und das Zweite, wo ich schon gesagt hatte, Selbstverwirklichung, letzten Endes ein Symptom der Sinnlosigkeit. Viktor Frankl, der sich sehr mit dieser Materie beschäftigt hat, hat gesagt, nur der Mensch ist so sehr auf Selbstverwirklichung aus, der in der Erfüllung von Sinn gescheitert ist. Selbstverwirklichung ist ein Symptom von Sinnlosigkeit, weil er keinen höheren Sinn findet als sich selber. Und Hans Millendörfer hat damals gesagt, Investitionen in Überschussfaktoren nützen nichts. Das heißt, das Sozialsystem noch weiter auszubauen, noch mehr Geld auszugeben für soziale Sachen, das bringt überhaupt nichts. Wir investieren an der falschen Stelle. Das ist unser großes Problem. Aber wie kann man das verändern? Wir brauchen eine neue Kulturrevolution. Nicht weniger. Und Hans Millendörfer sagt damals, ein Ingenieur fragte mich, woher nehmen wir denn die Kraft für diese großen Aufgaben? Das verlangt ja das Letzte von uns. Und ich konnte ihm eine persönliche Antwort geben. Sie brauchen, wie ich, einen Gott, der mit ihnen über Mauern springt. Ich bin ganz fest davon überzeugt, ohne Gott kriegen wir das Ruder in diesem Land und in Europa nicht mehr herum. Und wer ist gefragt? Wer ist das, der das tun soll? Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Gott hat keine Ersatzmannschaft. Wir, die Christen, sind gefragt. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie Bewegungen entstanden sind, ob das die 68er oder die Grüne oder sonst irgendeine Bewegung, es war immer ein Kern einer Minderheit, einer aktiven Minderheit, die letzten Endes das Verhalten des Volkes verändert hat. Es war nie die Mehrheit und es war nie die Regierung. Das heißt, wenn die Christen nicht aufwachen und als neue Minderheit vorangehen, eine neue Hoffnung geben, dann wird aus diesem Land nichts mehr werden. Das erste ist, wir müssen möglichst viele Menschen mit diesem Angebot Gottes in Verbindung bringen. Es gibt bei solchen Minderheiten eine, man kann sagen, eine kritische Masse. Wenn diese kritische Masse nicht erreicht ist, redet kein Mensch davon. Wenn Sie mal angeschaut haben, was in den letzten Wochen über Kirche und Papst und so weiter gesprochen worden ist, Evangelikale kamen da nicht vor. Es redet keiner über uns. Wir sind gar nicht vorhanden in der Öffentlichkeit. Das heißt, erst wenn es eine bestimmte kritische Masse gibt, dann wird man aufwachen. Oh, da gibt es ja jemanden. Dann plötzlich wird man wahrgenommen. Das heißt, Evangelisation ist nicht nur eine Aufgabe, um Menschen zu retten, sondern es ist auch eine Aufgabe, um einen Bewusstseinswandel in diesem Volk zu bringen. Und es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Pro Christ habe ich jetzt hier nicht mit draufgeschrieben. Kaum zu glauben in der Gemeinde. Frühstückstreffen, Gesprächsforum, IVCG. Wir müssen einfach die Menschen, und besonders die Menschen, die Multiplikatoren, die sozusagen, auf die man schaut, die müssen wir gewinnen, um sozusagen dem Christentum einen anderen, ein neues Image auch in der Öffentlichkeit zu geben. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Und wenn man sich anschaut, das Problem der Evangelikalen, Rückzug in die Gemeinde, aus der Öffentlichkeit. Die Evangelikalen kommen in der Öffentlichkeit nicht vor. Obwohl sie die Hälfte des Kirchenbesuchs stellen. Obwohl selbst Bischof Huber gesagt hat, er hat das Feuer des Glaubens bei den Evangelikalen wiederentdeckt. Aber man redet nicht mehr über uns. Uns gibt es eigentlich in der Öffentlichkeit nicht. Wir haben uns zurückgezogen in unsere Gemeinde, ins Private. Mit der bösen Politik wollten wir nichts mehr zu tun haben. Und deswegen ist ein Thema in unserem nächsten Gemeindeforum, wie können Christen wieder präsent werden in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt? Oder Diakonie, wir hatten darüber gehört, weit weg, was sicher nötig ist. Oder ich würde sagen, tut Gutes und redet darüber. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben keinen Grund, uns sozusagen da aus der Öffentlichkeit rauszusehen. Wir sollen Gutes tun, aber wir sollen auch darüber reden. Es soll auch bewusst werden. Und ich denke, das ist eine große Schwäche auch. Und unsere Gemeinde, im diakonischen Bereich, haben wir nicht unsere Stärke. Ein paar Schritte gibt es in die Öffentlichkeit. Vielleicht haben Sie es mitgekriegt, Christen aus verschiedenen Gemeinden der Wetterau, wir haben dieses Seroberto-Event organisiert, wo dieser Fußballer vor vielen Leuten, die mit Glauben nichts am Hut haben, weil sie einfach Fußballfans sind, aber der hat seinen Glauben bezeugt davor. Ich denke, das ist eine der Möglichkeiten, wie man in dieser Medienwelt, in dieser Welt, wo eigentlich nur noch Events zählen und nicht mehr das Stille, das Leise, das Gute, wie man da auch wieder das Christsein in die Öffentlichkeit bringen kann. Und ich habe mich gefreut über den Papstbesuch. Ich weiß nicht, wie Sie zum Papst stehen. Weltjugendtag. Ich halte es mit Paulus. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Der Glaube war wieder ein Thema in Deutschland. Ich lese alle Bücher im Augenblick von ihm. Ich finde ihn gut. Ich will nicht katholisch werden deswegen. Aber ich finde es ein gläubiger Mann. Und er hat nie auf sich bezogen. Er hat immer gesagt, Jesus Christus ist das Zentrum. Wir sollten uns freuen über jedes Ereignis, was das Christen den Glauben wieder in den Vordergrund bringt. Und wenn man sich mal anschaut, und ich tue das ja genau, wie über den christlichen Glauben geschrieben wurde in liberalen Zeitungen, linksliberal, wie die Zeit oder sowas, da hat es einen Wandel gegeben. Die berichten plötzlich positiv. Die schreiben sogar über die Evangelikalen was Positives. Die waren früher immer nur, das war die religiöse Rechte, die kommt aus den USA und das ist was ganz was Schlimmes. Aber ich denke, wir haben ein ganz großes Problem. Ach so, ja, hatte ich noch vergessen. Was wir auch brauchen, Wir brauchen christliche Thinktanks. Ich weiß nicht, ob Sie den einen Redakteur vom Mitteldeutschen Rundfunk, Dr. Markus Spieker, kennen. Er hat gesagt, es gibt unter den Frommen viele, die voranmarschieren, aber es gibt zu wenige, die vorandenken. Uns fehlt eine christliche Elite, die sozusagen in der Gesellschaft neue Maßstäbe setzen kann. Das heißt, ich denke, es ist eine Aufgabe von Gemeinde und von Christen insgesamt, dass wir High Potentials heißen die ja heute, also fähige junge Menschen fördern. Dass die wirklich auch diesen Marsch durch die Institutionen machen, wie das damals vor 30 Jahren angefangen ist. Und die sind alle oben angekommen heute. Ja? Warum soll das nur anderen Menschen, anderen Gruppen gelingen? Warum soll das den Christen nicht gelingen? Und wenn man sich anschaut, warum die Christen in den USA heute einen solchen Einfluss haben, dann sehen Sie, dass vor 20, 30 Jahren solche Thinktanks gegründet worden sind, die heute sozusagen politisch wirksam sind. Aber, was ich sagen wollte noch, wieder Nehemia mit seinem Analyse, was ist dann zu tun? Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Ich glaube, es gibt noch genug Gerechte in unserem Land, aber sie haben keine Einheit. Und ich denke, das ist ein ganz großes Problem der Christenheit, dass es keine Einheit gibt. Und Einheit gibt Vollmacht. So ermahne ich euch nun, sagt Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt, zu der ihr berufen seid, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Aber was ist das für eine Einheit? So die evangelikale Gretchenfrage, wie hältst du es mit den Katholiken? Mit den Orthodoxen, na gut, die sind ein bisschen weiter weg. Und den Charismatikern. Ich bin überzeugt davon, dass es in jeder Domination, ob katholisch, orthodox oder sonst was, wahre Christen gibt. Dass wir nicht beanspruchen können als Evangelikale, wir allein sind die Christen. Und deshalb hieß es in einem Kongress, die wahren Nachfolger Jesu Christi unter den Protestanten, Katholiken und Orthodoxen sollten so etwas wie eine Bekenntnisökumene bilden. Und der damalige Kardinal Ratzinger, der eine Grußbotschaft dahin gesandt hat, hat geschrieben, angesichts zahlreicher Versuche, den christlichen Glauben an den gesellschaftlichen Rand zu drängen, sind gläubige Christen zu einem gemeinsamen Zeugnis von Jesus Christus herausgefordert. Und hier geht es dem Papst nicht um eine Rückkehrökumene sozusagen, es müssen alle katholisch werden. Bischof Huber hat jetzt in diesem Gespräch mit dem Papst, als einige Kirchenführer eingeladen worden sind, geschrieben, Papst Benedikt hat sich über das Redemanuskript hinausgehend ausdrücklich gegen eine sogenannte Rückkehrökumene ausgesprochen und positiv eine Einheit in der Vielfalt erwählt. Es geht nicht darum, alle müssen wieder katholisch werden, sondern die gläubigen Christen in allen Gemeinden, in allen Kirchen, in allen Denominationen sollen endlich mal zusammenstehen. Das ist der Hintergrund. Und mich hat sehr gefreut, dass Peter Strauch, Leiter unseres Gemeindebundes und außerdem Vorsitzender der Evangelischen Allianz, geschrieben hat, jetzt gerade in einer der letzten Ausgaben von IDEA. Als Vorsitzender der Evangelischen Allianz bin ich dankbar, in einer geistlichen Einheitsbewegung zu leben, die keine Kirchengemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft von Christen ist. Das gibt mir die Freiheit, trotz ehrlich benannter und manchmal gravierender Unterschiede im Kirchenverständnis und in den Dogmen der Kirche, den einzelnen Gläubigen zu sehen und mit den sich zu Jesus bekennenden katholischen Christen in einer herzlichen Gemeinschaft und geistlichen Einhang zu leben. Es gibt in der Wetterau auch so eine Bewegung. Erste Schritte zur Einheit. Gläubige Pastoren und Gemeindeleiter aus der Wetterau, aus der Landeskirche, aus der Stadtmission, aus der FEG, aus der Freien Christengemeinde treffen sich einmal im Monat, um für dieses Land, um für diese Region, um für unsere Stadt zu beten. Das Zweite, diese Christen in der Wetterau, das könnte so eine Basis sein, von Christen aller Konfessionen zu sagen, wir wollen nach außen Gemeinsamkeit zeigen. Wir wollen das betonen, was uns verbindet, nicht das, was uns trennt. Eine lokale Zelle dieser Bekenntnisökumen. Ich habe an einem runden Tisch da draußen Infomaterial ausgelegt. Sie können sich gerne das mal anschauen, können sich auch eintragen, wenn Sie da mitmachen wollen. Aber mich würde auch interessieren, lesen Sie sich erstmal durch, was die Bekenntnisökumene möchte und Sie können mich gerne ansprechen darauf, was Ihnen da gefällt, nicht gefällt, wo Sie Bedenken haben und so weiter. Ja, und dann ist die nächste Frage, was können wir jetzt ganz konkret tun? Unsere Idee als westliche Menschen ist immer, jetzt haben wir was vor und jetzt bitten wir Gott, dass er das segnet. Nehemia, ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Unser Gebet sollte also nicht sein, Herr, segne, was wir tun, sondern lass uns das tun, was du möchtest, dass du segnen möchtest. Also erst Gott fragen, was ist jetzt dran? Nicht einfach loslegen, das ist nicht unsere Aufgabe. Und ich habe jetzt einen Vers zum Schluss aus Hosea, dem Propheten der Liebe Gottes, noch ausgesucht. Und ich habe einfach Israel durch Deutschland ersetzt. Ich denke, das darf ich. Bekehre dich, Deutschland, zu deinem Gott, denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Sprech zu ihm. Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich sie lieben. Ich will Deutschland wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie. Ich denke, das ist unsere Hoffnung. Lassen Sie uns aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich kann mir vorstellen, wie traurig du bist, wenn du siehst, was in diesem Land abgeht, was in diesem ganzen christlichen oder ehemals christlichen Abendland jetzt passiert. Wie die Menschen sich abgewandt haben von dir, wie sie in ihr Verderben hineinlaufen und kein Rezept und keine Idee haben, wie man das wieder umdrehen kann. Und ich bin überzeugt, Herr, dass du wartest darauf, dass wir in Einheit vor dich treten und dich bitten, dass du deinen Arm bewegst. Und du wirst deinen Geist in dieses Land senden. Und du wirst Menschen rufen zu dir und du wirst eine neue Reformation in diesem Land bringen. Dass dieses Land wieder ein Segen wird für die Welt, für Europa. So wie es ein Fluch geworden ist, weil wir deinen Augapfel angetastet haben. Aber du bist ein Gott der Vergebung. Und immer wieder hast du angeboten, wenn ihr nur umkehrt, ich möchte euch helfen. Ich möchte einfach, dass es diesem Land gut geht. Wenn ihr doch nur umkehren würdet und wenn ihr doch endlich in Einheit vor mich treten würdet und mich bitten, dass ich es tue, ich will es tun. Und ich danke dir, Herr, dass bei dir die Hoffnung ist und dass wir nicht verzweifeln müssen, auch wenn die Zahlen noch so schlecht sind. Denn du bist ein Gott, mit dem dieses Land über Mauern springen kann. Wir danken dir dafür.